Eine Sache in eigener Sache. Mhm. Es gibt ja das Mutterschiff Beste Freundinnen. Und auf dem segeln wir ab September wieder quer durch Deutschland und Österreich. Es gibt eine neue Tour, die heißt Zu hart für den Podcast. Und da kommen so ein paar Inhalte rein, die wirklich zu hart sind für den Podcast. Es gibt sehr viel Interaktion mit euch. Es wird ein Riesenspaß. Es ist immer wahnsinnig lustig, was uns die Leute danach spiegeln. Man hat einfach einen saugeilen Abend. Also wir zumindest.
Wir zumindest und hoffentlich auch alle anderen. Wir hatten auch letztes Mal die Erfahrung gemacht, dass beste Vaterfreudenhörer bei der Tour waren und auch sehr viel Spaß hatten.
Ja, unbedingt.
Und irritiert waren, was wir hier überhaupt machen.
Bei ja, beste ganz Freundin. Genau. Es gibt ja Leute, die hören beste Vaterfreunde, aber die kennen beste Freundinnen nicht. Mhm. Und es wird eine gesunde Mischung. Also sowohl beste Freundinnen als auch beste Vaterfreundenhörer werden abgeholt. Und ihr könnt euch jetzt die Karten sichern. Die Infos findet ihr in den Shownotes und die Karten gibt es auf bestefreundinnen.de. Und es gibt nicht so viele. Also falls ihr überlegt, macht's lieber jetzt.
Ich habe lieb.
Nein, hat nicht Papa lieb. Weil ich das nicht so mag.
Das sind beste Vaterfreuden.
Keine bösen Wörter.
Halt die Fresse, alte Schöpfe.
Setz dich bitte hin.
Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
Hallo und wir sind heute zu viert, nämlich das Twin-Team ist bei uns. Das sind Nina und Lara und Nina hat sogar eine Tochter, Lea, und beide kümmern sich um das Kind, ne?
Richtig.
Aber ja, ihr habt jetzt nicht so eine Mutter-Vater-Rolle irgendwie.
Nein.
Ich darf da schon die klassische Tantenrolle übernehmen.
Ah, okay.
Aber also ich würde sagen Tantenrolle und ein bisschen mehr, aber...
Tante plus, also Tante? Die Freundschaft plus.
Ja, das trifft cool. Es. Aber wenn ich die Tantenkarte spielen möchte, dann kann ich es auch so.
Also du kannst die ganzen Sachen machen, die eigentlich eine
genau,
Mama nicht machen
würde. Genau, so Süßigkeiten würde. Vom Fernseher und so, das kann ich dann machen.
Ja, okay.
Genau.
Und dann einschlafen auch vom Fernseher. Das ist so pädagogisch ganz
einfach. Absolut.
Sehr gut, sehr gut. Bevor wir irgendwie in diese Konstellation weiter reingehen, gibt es ja so richtige Klischeefragen zu Zwillingen. Ne?
Ja.
Also A, wer ist Erster geboren?
Ja.
Wer ist?
Ich.
Okay.
Ja, ich bin zuerst. Allerdings, man muss sagen, eine Minute. Also uns trennt eine Minute.
Nicht mal als 58 Sekunden.
Ja. Ach, so schnell. Dann war es ein Kaiserschnitt.
Ja. Genau.
Ah. Also Lara ist zuerst geboren, Nina ist die zweite.
Ja. Und da schließt sich dann die Frage an meistens, darf Lara dann auch als erstes die Geschenke auspacken?
Oh Gott,
nein, das ist ein richtiges.
Menschen ab 50 stellen solche Fragen, oder?
Nee, auch Jüngere, also so ab 10. Mhm. So Kinder eher.
Oh, mhm. Da muss man auch noch nett sein. Wenn Kinder
da
fragen.
Bin ich dann nett.
Natürlich. Ja.
Okay, was sind noch so Klischeefragen?
Die schlimmste fand ich, woher weißt du, dass du bist, wenn du in den Spiegel guckst? Da brauchte ich selber erstmal, bis ich das verstanden habe.
Also ich sag dann meistens sowas wie, guck mal, woher weißt du denn, dass du bist und nicht Angelina Jolie, wenn du in den Spiegel guckst?
Ja,
ich sehe mich ja. Sag ich, ja, guck mal, so geht's uns auch.
Oh Gott, weißt du, was du bist?
Aber ich finde, ihr seid ultra leicht auseinanderzuhalten.
Ja. Aber tatsächlich, wir hatten jetzt noch einen Post auf Instagram, wo wir das gefragt haben und es ist wirklich Leute, die sagen, keine Chance, egal ob ihr unterschiedlich den Scheitel zieht oder euch komplett unterschiedlich anzieht. Und dann gibt es die sagen, seid ihr überhaupt verwandt? Also
ganz komisch.
Das ist
wirklich?
Gleich kommt jemand die Tür rein und sagt, oh Gott, wer von euch ist wer? Also das ist, ich weiß auch nicht.
Also wir hatten Lehrer in
der Schule. Eure Stimmen klingen auf jeden Fall ultra.
Ja, auch. Wir hatten Lehrer in der Schule, die konnten es bis zum Ende nicht.
Mm-mm.
Meine Onkel sind ja auch Zwillinge, leider ein bisschen kriminelle Zwillinge und die teilen sich alles, auch Führerscheine. Macht ihr das auch so? Also einer hat einen Bootsführerschein, der andere hat einen Autoführerschein.
Nein, also, das nicht. Also es ist schon so, wenn wir zusammen unterwegs sind, dann denken wir so, okay, Hauptsache wir haben einen Perso mit.
Das,
okay.
Das passiert schon mal.
Ach, aber wirklich?
Hauptsache wir haben ein Flugticket. So, auch immer ein Hotelzimmer, nur was für eine Person gebucht ist.
Also sowas machen wir tatsächlich nicht. Aber wenn wir jetzt abends Auto fahren und ich denke, oh Gott, ich habe mein Portemonnaie vergessen, dann kommt oft so, ja, ist nicht schlimm, ich habe meins dabei.
Nice.
Die siamesischen Zwillinge sind unterwegs.
Mir fällt gerade ein, wie viel Kriminologie ich hätte. Ich dürfte keinen Zwilling haben.
Ja, vor allem auch so bei Klausuren und so damals.
Ja, da war es bei uns, das haben wir uns nie getraut. Das Problem ist, wir waren in unterschiedlichen Klassen auf der weiterführenden Schule. Und wie soll ich sagen, das war eine Klassengröße von 30 und es waren halt nicht alle Schülerinnen so cool, dass sie nicht gepetzt hätten. Deswegen ging das nicht. Also, aber... Ja.
Gab es auch mal, das ist eher eine beste Freundinnen-Frage, ein Thema mit Männern irgendwie, dass ihr alle, also dass ihr beide auf den gleichen Typen standen?
Nee, zum Glück nicht.
Oder ein Typ auf euch beide und dann nicht wusste, für wen er sich entscheiden kann?
Das hat er uns dann vielleicht nicht gesagt.
Nee. Okay. Nicht gewusst.
Also, krasse Abtörner wahrscheinlich, auch wenn ein Typ so ankommt.
Ja. Doch, aber ich weiß schon, dass es schon auch mal jemanden gab. Frag mich, ich weiß jetzt auch, aber das gab es auch schon, dass wir das Gefühl hatten, so RZ hat dich gefragt, ob du Zeit hast. Und dann hast du gesagt, nee, du
passt. Ist ja egal, ich nehme dann einfach
und,
die andere.
Ja, und drei Tage später ging dann bei ihr das Handy.
50-50 also, Chance, also 100%.
Aber das sind dann die, die nur auf die inneren Werte stehen. Ja, absolut.
Crazy, crazy. Wie hat sich das eigentlich für euch entwickelt, beziehungsweise für dich, Nina, dass du gesagt hast, du willst Mutter werden?
Also, dass ich Mutter werden wollte, das wusste ich schon ganz früh, aber ich sage das immer ganz schön, die Lea war nicht geplant, aber absolut gewollt. Ich finde das immer so schlimm.
Den Spruch kenne ich irgendwoher.
Hä? Ich habe das nie so formuliert. Ich bin auch ungeplant Vater geworden.
Ich hasse das, dass viele sagen, oh Mist, war sie nicht gewollt.
Oder war sie ein Unfall.
Oder
sie
war
ist ein Unfall, aber ein Gewollter.
Und dann sage ich immer, hä Leute, das ist doch in der heutigen Zeit wie nicht gewollt. Natürlich war sie gewollt, sonst gäbe sie hier nicht oder sie wäre nicht bei mir. Hm. Und genau, also dann war es halt so. Und
wie alt warst du, als du Mutter geworden bist?
Fast 22. Mhm.
16, ich meine 14, nein, warte mal.
Was? 2014 bin ich Mutter geworden, ja.
Okay, also wie alt warst du nochmal?
22.
29 bist du jetzt?
Ja.
Rechnest du gerade aus, wie alt du bist?
Nein, ich weiß nicht, ich bin 29.
Okay, gut.
Und deine Tochter ist?
7.
7 Jahre.
Okay. Ah, krass, oder?
Ja. Schon so alt.
Ja.
Also, ich sag's 10 dir. Jahre, dann ist sie aus dem Haus, ne?
Ja.
Hör auf, die wird immer selbstständiger, ja.
Das ist so krass, ne? Wenn man als Elternteil nicht mehr gebraucht wird.
Ich sag meiner Tochter jetzt schon immer, dass sie nächstes Jahr ausziehen muss, weil sie dann in die zweite Klasse geht und dann ist vorbei. Und sie fängt schon an,
das Angebot stellt sie dir, gibt sie dir früher.
Wahrscheinlich,
dass sie auch gerne gehen kann, wenn du...
Es ist eigentlich so krass, ne? Man ist ja Eltern sein Leben lang, aber so diese ganz intensive Betreuungszeit, das ist so gefühlte... 5 Jahre oder so?
Ja, ich hatte
letztens... Dass die Kinder ohne einen so komplett aufgeschmissen sind. Ne?
Ja, ja.
Und jetzt ist es wirklich so, haben wir uns letztens noch unterhalten.
Ja.
Sie ist jetzt so selbstständig, dass angenommen, Nina wäre total krank. Mhm. Sie könnte theoretisch auf dem Sofa liegen bleiben und Lea könnte sich alleine Frühstück machen, alleine anziehen
und mit
allein
zur Schule gehen.
Ja.
So
ja, aber wirklich, das ist... Sie braucht mich immer weniger. Es ist leider so.
Ja, das gibt einem ein komisches Gefühl, wenn man als Elternteil gebraucht wird. So ein richtiges, wohlig, warmes Gefühl, oder?
Ja, also ich muss sagen, die Momente, als wir hier hingefahren sind, musste ich mich ja auch von ihr verabschieden. Und wenn sie dann aber kommt und sagt, Mama, ich hab dich lieb und ich vermisse dich jetzt schon, das tut dann so gut.
Ja, voll.
Weil einfach die Tage davor ist es eher so dieses Augenrollen und geh bitte raus, ich kann das, geh, ich kann das. Umso schöner sind dann ab und zu so diese, da ist sie doch noch, mein Mädchen, mein Kleines. Jetzt
sind deswegen viele prominente Mütter einfach oft weg, damit sie dieses Gefühl auf das
haben. Ja, stimmt, ne? Also ich weiß nicht, wie es bei Heidi Klum ist. Ich habe letztens erst einen Podcast mit jemandem aufgezeichnet, die hatten eine persönliche Nanny, die dabei war, auch mega praktisch, ne? Also das ist immer so, hey, Mutter sein und Kind kriegen ist easy mit dem Beruf vereinbaren.
Ja, total.
So, wenn so eine Nanny, so eine 24-7-Nanny dabei ist.
Ja, das wär's, ne? Ja, diese, ja, das
so. Ja, tut man nicht so. Ihr habt das ja zu zweit
ja,
quasi,
stimmt,
ne?
Ein bisschen.
Ja, aber wir arbeiten ja auch zu zweit.
Ah,
und,
ja, stimmt.
Und dann
also
Corona-Lockdown.
Homeschooling war schon echt eine Herausforderung.
Hat uns dann enorm gefordert, ja.
Ja, glaube ich gern. Und vor allem bist du ja auch alleinerziehend, ne?
Genau, also ich sag immer, ja, ich bin alleinerziehend. Tatsächlich war ich von Anfang an immer so, ich mochte das auch nicht und mag das heute noch nicht, wenn sich Eltern, die sich halt irgendwann scheiden lassen und trennen, sich die Kinder in Anführungszeichen aufteilen, was ja total schön ist, wo das Kind jedes zweite Wochenende beim Vater ist oder immer 2 Wochen beim Vater. Und dann sage ich immer, die Mütter sind aber nicht alleinerziehend, die erziehen getrennt, weil... Welche Mutter hat alle 2 Wochenenden frei? Das ist super schön und das ist eine Bereicherung, denke ich, sowohl für Vater als auch Mutter. Alleinerziehend ist für mich aber wirklich eine Mutter, die alleine ist.
Kannst du dieses Gespräch mal mit meiner Ex-Freundin führen? Ich habe meine Tochter immer das komplette Wochenende, jedes Wochenende und jeden Dienstag ab 14 Uhr.
Mhm.
Und mir kommt es immer so vor, wenn sie mit mir redet, dass sie alleinerziehend ist. So. Und ich denke mir so, ja, okay. Und dann ist meine Mutter noch da, die auch mehr machen würde, aber sie wird nicht gelassen. Also,
ja, gut. Ja, das finde ich immer
und
so
wir haben
ein bisschen...
Nanny.
Okay.
Ach so.
Also das finde ich, weil ich kenne halt einfach Frauen, die sind wirklich alleinerziehend. Also wenn sie krank sind, dann ist da keine Oma, dann ist da nicht der Papa. Oder die sagen, wie oft kriege ich mit, ach, ich habe jetzt Kinder frei, am Wochenende gehe ich shoppen, gucke Netflix, habe ich seit 7 Jahren nicht gemacht. Könnte ich machen, weil, deswegen sage ich auch immer, ich fände es nicht, oder was heißt fair und unfair, ist irgendwie auch ein blödes Wort, aber ich bin nicht alleinerziehend.
Ja, ich sage immer, Nina ist alleinerziehend plus, weil was am Ende, also am Ende so sämtliche Entscheidungen, die auch was Lea angeht,
das ist es.
Natürlich sind wir immer... Sei es jetzt medizinische Entscheidungen, welche Religion nimmt sie, wie wird sie eingeschult. Das ist am Ende, bleibt es halt ihre Entscheidung und sie muss alleine
die
Verantwortung tragen. Natürlich bin ich dabei und auch unsere Eltern, die dann immer beraten. Aber da sehe ich halt schon so, okay, man hat halt nicht Mama und Papa, die zusammen die Entscheidung tragen. Aber ich denke, genau, so in sämtlichen Grenzsituationen, wo wirklich Alleinerziehende alleine sind,
da will das ich habe ich einfach nicht, da habe ich ja einen super Background und da denke ich immer so, ich fände es schön, wenn man irgendwann um den Frauen, wozu ich mich definitiv nicht zähle, sondern die Frauen, die wirklich alleine sind, finde ich es einfach oft nicht gerecht, also ja, einfach nicht gerecht gegenüber, dass man Alleinerziehende, die getrennt erziehen, mit denen einen Topf wirft. Ja?
Ja. Okay, ja, kann ich gut nachvollziehen. Also ohne zu krasses Ex-Freundin-Bashing zu betreiben, meine Ex-Freundin meinte letztens, sie wünscht sich manchmal, dass ich habe sie gefragt, ob sie findet, dass ich der falsche Vater bin und dann meinte sie, nein, sie wünscht sich einfach manchmal, dass sie gar keinen Vater hat.
Oh. Ja.
So eine Aussage.
Nee, aber ich finde, also jetzt nur mal, um das ins rechte Licht zu rücken, ich habe gestern so da gesessen und gedacht, wie krass es ist, wie krass aufopferungsvoll meine Ex-Freundin ist mit unserer Tochter und wie eine tolle Mutterrolle, die macht. Also so, wie ich das beurteilen kann. Ich würde mich ultra geborgen fühlen bei meiner Ex-Freundin. Als Kind. Aber nicht als Ex-Freund.
Aber ich finde schon, dass ihr ein Modell gewählt habt, wo du nicht der Vater bist, der irgendwie alle zwei Wochen mal das Kind für ein Wochenende nimmt, sondern schon in einem, und du wirst es ja noch aufsteigern jetzt, also oder? Ich glaube, du willst Donnerstag.
Ja, ich lege nochmal zwei Scheiben auf die Handelstange. Genau.
Ja, da wird schon fast ausgeglichen. Also.
Ja, jetzt übertreibt man nicht. Wir haben jetzt so, ich glaube, 28, 22 70 oder 30, 70 und dann wäre es vielleicht 32.
40. Ah, okay, 60. Ich dachte, es wäre 40, 60.
Jetzt nicht so viel mehr. Ne? Die hat schon den Bärenanteil, muss man einfach sagen. Wie ist denn das bei euch mit der Erziehung, wenn ihr das prozentual aufteilen würdet? Du schüttelst schon den Kopf.
Ja, ja, nee, ich schüttel den Kopf, weil das ist so eine ganz häufige Frage, aber ich erziehe mein Kind.
Also Lara hat gar kein Mitspracherecht.
Doch, total. Also der Vorteil ist, im Gegensatz zu einem Paar, die aus unterschiedlichen Elternhäusern kommen, kommen wir aus demselben Elternhaus. Das heißt, wir haben dieselbe Erziehung genossen und haben sowieso eine selbe Richtung. Wenn ich aber, weil wir zusammen mit Lea sind, dann bin ich schon die, die das Kind maßregelt oder so. Aber und wenn irgendwas gerade los ist, dann ist es schon so, dass wir uns abends hinsetzen und ich sage, boah Lara, irgendwie muss ich da mal einen Weg finden. Aber wenn Lea dann bei ihr ist, dann macht sie voll ihr Ding und macht da weiter, wo ich aufgehört habe. Aber trotzdem, ja, ganz, ganz blödes Beispiel, wenn Lara jetzt meinen würde, schlagen ist okay, dann bin ich die Mutter und sage, du schlägst nicht, mein Kind nicht.
Nicht, wenn ich dabei bin.
Nee, gar nicht. Also ich gebe halt so ein bisschen den Ton an, was die Erziehung angeht, was bei uns aber nie ein Problem war, weil wir eben eine unglaublich schöne Kindheit und auch Erziehung genossen haben, sodass wir da so d'accord miteinander sind, dass das
und ich kann Nina halt auch ganz gut sagen, wenn ich irgendwas richtig daneben fand. Also, keine Ahnung, Nina, sorry, aber heute Mittag die Situation war nicht dein Ernst, oder? Also von daher muss ich sagen, das.
Aber ihr streitet euch nicht vorm Kind?
Nee.
Ich wollte nur so ein Erziehungsklischee aufmachen.
Also ich sag mal, Meinungsverschiedenheiten wäre unnormal, wenn Kinder die nicht mitkriegen, finde ich auch völlig in Ordnung.
Aber wenn ich jetzt irgendwas sage, weiß ich nicht, ich suche jetzt gerade irgendein Beispiel, sie hat drei Kekse gegessen und ich sage, nee, es gibt keinen vierten. Und wenn Lara der Meinung ist, ein vierter ist okay, dann wirft sie mir so Blicke zu. Aber sie würde das niemals vor Lea sagen, sondern warten, bis sie weg ist und sagen, so, was spinnst du, warum gibt es denn nicht einen vierten?
Ja.
Aber genau, und da ist aber so der Punkt, wenn ich als Mutter dann sage, gibt nur drei, dann
bin ich halt einfach nur die Tante und habe Pech.
Ja.
Okay, wie fühlt sich das an für dich?
Ich finde es ehrlich gesagt völlig in Ordnung, weil im Gegenteil habe ich aber halt auch den Vorteil, dass ich eben auch nicht die endgültige Verantwortung tragen muss.
Stimmt.
Das ist halt einfach so. Und ich weiß, wenn Nina irgendwie Ratschläge braucht oder eine andere Meinung, dann kann ich sie irgendwie meinen Senf dazugeben.
Ja, es ist ein bisschen wie Beraterin oder Berater vom Bundeskanzler, von der Bundeskanzlerin sein. Also man hat viel Einfluss, aber man muss nicht den Shit tragen irgendwie.
Die Verantwortung.
Ja, genau so.
Seid ihr denn von Anfang an in der Konstellation? Also bist du von Anfang an, also bei der Geburt, vielleicht nicht direkt dabei gewesen, aber
doch, so kann
also auch das.
Ja, also warst du die Einzige denn?
Naja, also es war ein Notkaiserschnitt. Von daher, es war eine Vollnarkose, ein Notkaiserschnitt, das heißt, keiner war dabei.
Du warst die Einzige dann.
Nee, tatsächlich habe ich draußen vorm OP gewartet mit meiner Mutter. Aber ich war tatsächlich die Erste, also ich habe Lea noch vor Nina gesehen, weil Nina quasi noch in Vollnarkose war und wir wurden dann mit meiner Mutter zusammen dann auf die Intensivstation zu Lea gebracht. Ja.
Zum Glück ist das nicht wie bei Küken, das ist das Erste, was sie sehen dann für immer als Mutter halt.
Ja, stimmt. Und habt ihr euch am Anfang dann die Aufgaben trotzdem geteilt zu 50-50 oder ist es einfach organisch irgendwie entstanden, wer was macht?
Ja, das war genau, also, ein schleichender Prozess.
Ja, war ja ein sehr krankes Neugeborenes und das heißt, ich brauchte so oder so viel Unterstützung, als sie nach Hause gekommen ist. Und so war irgendwie auch schon klar, jeder, der da war, hat mitgeholfen und so ist man, ja, man ist irgendwie so zusammengewachsen dann als Team. Jeder hatte so seine Aufgaben oder sie hat dann mal dafür gesorgt, dass ich mal eine Stunde geschlafen habe. Ja,
vor allem Kaiserschnitt ist ja auch sowas, was physisch ganz schön einschränkt.
Ja,
erstmal,
ich hatte Notkaiserschnitt, das ist dann nochmal so.
Ah, wie meine,
du nicht? Nee, ich hatte keinen
Notkaiserschnitt.
Oder ist das ein Notkaiserschnitt bei mir gewesen?
Wenn also man am Ende, wenn man entscheidet dann so, es geht nicht, Kaiserschnitt?
Tatsächlich unterscheidet man auch zwischen einer eiligen Sektio und einer Notsektio.
Eilige,
Eilige ist zum Beispiel, wenn es zu einem Geburtsstillstand kommt und die Hebammen sagen, okay, das Kind ist nicht mehr so gut versorgt.
Aber dann hat man meistens immer noch so die 10 Zeit, Minuten, dass die Frau eine PDA kriegt oder so.
Ja. Und bei der Notsektio ist halt quasi so auf dem Gang mit dreckigem Besteck Ratsch. So übertrieben jetzt gesagt.
Ja. Okay. Wie kam es dazu?
Ja, wie kam es dazu? Also ab Mitte der Schwangerschaft war irgendwie klar, dass sie zu klein war. Mhm. Also sie war so, man nannte das wachstumsretardiert und dann am Anfang hieß es immer so, ja, zarte Mutter, zartes Kind. Aber irgendwann passte das überhaupt nicht mehr zueinander. Das Problem ist, die Organe waren sowas von toppi und die Plazenta sah schnieke aus und so, dass irgendwie keiner sich da einen Reim draus gemacht hat. Ja, und dann hieß es irgendwann, ja, bleiben Sie mal im Krankenhaus und dann haben die ausgepackt. Vielleicht ist es das Syndrom, vielleicht ist es der Herzfehler, vielleicht überlebt es das auch nicht. Also dann ging das so los mit den Spekulationen und durch Zufall war ich dann irgendwann im Krankenhaus und dann habe ich so einen Venensturz gekriegt. Und da hat sich eben die Plazenta abgerissen.
Oh, okay.
Genau, und sie ist dann quasi, ja, dann ist ja der Blutkreislauf durchbrochen. Mhm. Das bedeutet aber, ich schieße das Blut in die Plazenta, da ist aber jetzt eine Wunde. Und das Kind tauscht Blut in die Plazenta aus, aber ja nicht mehr mit mir. Das heißt, sie ist so bildlich gesprochen in mir ausgeblutet dann. Und deswegen muss es dann super schnell gehen.
Aber auch für dich eine gefährliche Situation?
Ja, tatsächlich ja.
Wow.
Genau.
Wie war das für dich? Also warst du dann in der tiefsten Panik, weil es ja nicht nur um dein Leben ging, sondern um das Leben deines Kindes?
Ja, also ich weiß gar nicht mehr so viel davon. Ich weiß nur, dass ich kurz einen Krampf, also ich war in der Badewanne, weil keiner wusste, warum ich so Wehen habe. Und ich habe dann irgendwann nur zu ihr gesagt, ich so, hier stimmt was nicht, irgendwas stimmt hier nicht und ich war nicht an den Venenschreiber angeschlossen. Dann haben sie das angeschlossen und dann haben sie halt nur gesagt, ja, da sind keine Herztöne mehr. Und ab dem Moment habe ich nur noch immer geschrien, holt sie raus.
Krass.
Und mehr weiß ich nicht. Ich weiß noch, dass ich zu der, ich weiß nicht, ob es eine Hebamme war oder eine Ärztin, die über mir hing, gesagt habe, stirbt mein Kind jetzt? Und dann hat sie nur gesagt, nee, so schnell lassen wir hier keine Kinder sterben. Aber ich wusste schon so, also diese Dynamik in diesem OP, so eine Hektik, wie die sich angeschrien haben, da wüsste ich.
Das spürt man.
Irgendwas stimmt hier nicht.
Ja, wollte ich sagen, ne, dass man die Atmosphäre spürt und als Mutter hast du ja dann auch einen Instinkt dafür, was gerade los ist.
Ja.
Das muss ja sein, so wie so doppelte Todesangst, ne? Nicht nur für sich selber, sondern
also um mich hatte ich zu keinem Zeitpunkt Angst. Ich weiß nicht, die Gedanken sind nur bei deinem Kind. Das ist dir eigentlich total egal. Also.
Aber das ist super interessant, dass du sagst, die Stimmung in dem OP. Wir hatten bei meiner Tochter auch eine Not-OP, also einen Notkaiserschnitt. Und die war da und ich war auch so, Herztöne wurden immer schwächer und es kam dann raus, okay, sie hat sich selber in dieser Nabelschnur eingewickelt und erwürgt sich. Und mit den Wehen presste sie sogar immer noch schlimmer raus. Und dann kam dann die Situation und ich war auch so, Gott, was passiert hier gerade? Aber im OP war es dann ganz anders. Die Schwestern und der Arzt waren super ruhig, haben einen ganz lässigen Kaiserschnitt gemacht. Und es hat mich auch sofort krass entspannt, weil ich dachte, okay, es scheint nicht so dramatisch zu sein, wie ich es gerade glaube, dass es ist.
Ja.
Sonst würden die hier wie wild das Blut spritzen lassen. Also wirklich schnell hier auf und raus mit dem
Kaiserschnitt. Ja, so war es so bei mir.
Spritzt Blut so.
Ja, und das, was du gerade sagst, da war Hektik.
Ja. Also da sind, die haben ja echt die Manschetten, die dann zu groß waren am Arm, haben sie gerissen. Die sind dann rechts gegen die Fliesen geknallt. Und da wusste ich, boah. Wie die miteinander gesprochen haben und das war schon.
Hostfuck,
also hat jeder sein Bestes gegeben, auf jeden Fall. Und da ist man vielleicht auch nicht mehr so nett zueinander.
Aber ist es auch auf der anderen Seite krass zu sehen, wie emotional die Menschen trotzdem werden, wenn es um Leben und Tod geht, die jeden Tag damit beschäftigt sind, die jeden Tag mit so einem Thema dealen, dass es trotzdem für die so eine Herzensangelegenheit ist, sonst würden die auch nicht in diese Panik geraten.
Genau, dann würden sie sagen, ach ja, eins schafft's nicht.
Ja, obwohl, unser Arzt, der die operiert hat, irgendeine Serie geredet, die er gestern geguckt hat, aus der er rausgerissen wurde, weil er gerade jetzt hierher kommen muss und hat sich mit der Schwester darüber unterhalten, das fand ich auch so.
Ja, wahrscheinlich war das da noch in Vorbereitung, ne?
Nö, die waren schon da, also man hat schon Schnippeln und Rucken gehört.
Okay. Wer weiß, ob er noch geredet hätte bei Nina.
Genau.
Das muss man mal gucken, ob es diese Art von Kaiserschnitt war. Lara, wie ist denn bei dir das jetzt, die Situation? Ist dein Wunsch, Mutter zu werden, überhaupt vorhanden oder ist er jetzt gestillt, dadurch, dass Nina Mutter ist und du so Tante plus?
Nee, absolut nicht. Also ja, ich war die ersten Jahre war ich...
Versorgt?
dadurch, dass ich auch noch mitten im Studium war. Das heißt, ich habe in den Niederlanden studiert. Das heißt, ich habe noch gependelt. Und hatte Nina und Lea noch. Und deswegen war ich für mich so, okay, alles gut. Das braucht es erstmal nicht. Mhm. Aber genau, das hat sich natürlich jetzt auch geändert. Mein Studium ist durch und Lea geht's gut. Das war natürlich auch immer so... Das war immer so ein großes Fragezeichen, wie wird sie sich entwickeln und was braucht sie noch für Hilfen von uns? Und ja, die Themen sind jetzt quasi alle so abgehakt und ja. Mhm.
Was war es denn letzten Endes? Ich muss jetzt noch mal springen. Mhm. Nina, warum sie so klein war? Wegen der Unterversorgung?
Mhm. Mhm, tatsächlich. Also ich hatte ja einfach diesen Venensturz, ein paar Wehen und dann hat sich die Plazenta sofort abgerissen. Mhm. Dann haben die eingeschickt und haben gesagt, nee, die ist super, aber, und dann haben die mir das so erklärt, ich sag das jetzt auch bildlich, das ist fachlich jetzt wahrscheinlich nicht richtig. Eine Plazenta ist bei einer gesunden Frau an 40 Punkten mit der Gebärmutterwand angeheftet und darüber gehen die Nährstoffe da rein.
Ja.
Und bei mir waren es von Anfang an nur 5. Und die Ärztin sagte, das Glas Fanta, das kann so nahrhaft und voll sein, wenn die Lea aber nur aus 5 Strohhalmen sich ernährt und alle anderen Neugeborenen oder heranwachsenden Babys aus 40 Strohhalmen, ist es logisch, dass wir quasi an sich ein gesundes Kind haben, aber ein total leichtes und unterversorgt ist. Und das war dann auch der Grund dafür, dass die sich so schnell abgerissen hat, weil auch da nur 5 oder 4 Kontaktpunkte waren und nicht diese 40. Also das war letztendlich nur der Baumechanismus der Plazenta mit meiner Gebärmutterwand.
Und welche Folgen haben sich daraus ergeben für deine Tochter?
Also wir haben sie einfach einen super schweren Start, dadurch, dass sie noch eine bestimmte Therapie auch gemacht hat nach der Geburt und das ist nichts, was man einem Neugeborenen wünscht. Also keinen menschlichen Kontakt und so weiter.
Ach, sie ist dann quasi im Brutkasten erstmal gewesen.
Ja, genau. Nee, sie wurde ausgezogen bis auf die Windel und wurde runtergekühlt, wie in einem Science-Fiction-Film. Ja.
Ach, wirklich?
Ja, das war ein Pilotprojekt. Man kennt es ja so ein bisschen. Wie oft hört man, das Kind ist behindert wegen der Geburt? Das ist schiefgelaufen, Sauerstoffmangel. Und da gab es halt damals und bis heute hat sich das auch sehr bewährt, eine Therapieform, dass man quasi das Kind runterkühlt und in dem Moment fällt ja der Stoffwechsel runter und das Blut hat Zeit, vom pH-Wert sich zu neutralisieren, bis es einmal durchs Gehirn, durch die ganzen Kreisläufe durch ist. Was ein Kind oder einen Menschen halt auch behindert macht, wenn das eben so ein Sauerstoffmangel im Blut ist.
Ah, okay, check.
Genau, und das war für uns...
72 Stunden lang durften wir sie nicht anfassen.
Genau, also sie durfte...
Und wie kalt war sie in dem Kasten?
Das war gar nicht, also wir würden sagen, auch, ja, ich glaube 33 Grad.
Aber es ist ultra kalt.
Stellt euch ein Neugeborenes vor, da packt man eine Mütze drauf, eine Decke und am besten ein Wärmebett.
Sie lag halt wirklich da und hat gezittert, hat dann Morphium bekommen, damit sie eben nicht so...
Genau.
Weil es sind ja Schmerzen auch für so ein Kind.
Ja.
Hattest, also nur nochmal für mich, um das mir selber zu erklären und ihr sagt, ob das richtig ist. Das heißt, man kühlt das Kind runter, damit das Blut langsamer im Körper zirkuliert und dass sich der pH-Wert angleichen kann. Und deshalb Blut, was einen schlechten pH-Wert zu der Zeit noch hatte, nicht durch den Körper zirkuliert und keine Schäden.
Genau, saures Blut, was durchs, ich sag jetzt mal sauer, der pH-Wert, was durchs Hirn zirkuliert, macht dem Hirn Schäden.
Genau.
Und je langsamer das da durchzirkuliert,
weniger Schäden.
Genau.
Okay. Ich meine, das kann eine ultra-traumatische Erfahrung sein, sowas, ne? So ein frühkindliches Trauma auslösen. Ja. Habt ihr da in irgendeiner Weise Angst oder Befürchtung oder ist das was, was total weg ist?
Nee, also ich sag immer, das ist nie weg. Also Kinder speichern sowas immer, immer. Und wir haben auch ganz harte 2-3 Jahre gehabt. Also sie war ja total regulationsgestört, ne? Also das hat einfach viel mit ihr gemacht. Sie ist zwar jetzt ein kerngesundes Kind, aber wir hatten 2-3 doch heftige Jahre, dass einfach dieses Kind überhaupt ins Leben findet und weiß, was sie tun muss, dass sie essen muss, wenn sie Hunger hat. Also sie war so, ja, doch traumatisiert, muss ich schon so sagen. Also und seitdem,
Kälte
war für sie schlimm.
Konnte mit dem, also ein Kind, Lea baden, das war für sie schlimm, weil jemand, wo man sie aus der Badewanne genommen hat und die kalt war, hat die um ihr Leben geschrien.
Ah ja, okay. Genau. Das war eine Zeit lang lebensbedrohlich.
Genau, sie hat auch 2 Jahre lang wurde sie künstlich ernährt, weil sie quasi durch diese Zeit, sie wurde ja gar nicht gefüttert oder hat direkt eine Sonde bekommen und dadurch hat sie den Bezug total verloren, weil daran sieht man, wie wichtig das ist, dass ein Neugeborenes menschlichen Kontakt
sofort
hat. Das will ein Baby, Wärme, Körperkontakt und vor allen Dingen saugen. Das muss diesen Reflex und sie hat nichts bekommen.
Also sie wurde nie mit der Brust gefüttert?
Doch, ich habe sie dann hinterher gestillt, aber dann war sie auch schon so zart, dass die irgendwann gesagt haben, die verbraucht mehr Kalorien als sie zu
viel. Ja, es war ja, also bei uns war es auch so, dass die Hebamme versucht hat, gleich direkt nach der Geburt das Kind mit ist Mund auch, an, genau, an die Zitze ranzusetzen. Sorry,
sag am besten Euter.
An den Euter ranzusetzen. Ja, und ich dachte, was machen die denn da? Warum schaffte das Kind nicht von alleine?
Tut nur so
was soll das hier? Und ich habe auch zu kapieren, dass es natürlich nicht das Kind von alleine kann. Und auch dann zu verstehen, wie wichtig das ist, dass es gleich das Erste eigentlich mit ist. Dass es kapiert, okay, hier ist was ich brauche. Hier kriege ich nicht nur meine Wärme, sondern auch meine Nahrung. Wenn das dann die ersten 72 Stunden wegfällt, dann muss das natürlich so ein Kind... kann es das nicht mehr so leicht lernen. Ne?
Nee, genau.
Ultra hart, diese Therapieform. Also klar, wichtig, dass keine bleibenden neuronalen Schäden entstehen, aber also auf emotionaler Ebene
ist es
ein ultra krasser Schock.
Ja, schon.
Also ich finde, das muss man sich mal bewusst machen. Es passiert eigentlich intuitiv genau das Gegenteil.
Ja, richtig.
Also weg von der Mama, weg von dem Saugreflex, weg von der Wärme und hin rein in die Kälte.
Mhm. Ja, genau.
Was war das für dich? Die 72 Stunden, war das nochmal...
Das ging sogar für dich, ne?
Ja, mein Problem war tatsächlich, also ich habe tatsächlich im Buch das erste Mal wirklich drüber geschrieben, so eine Art Geburtsbericht gemacht und mir fehlte der Bezug zu ihr, weil ich habe mich die ganze Zeit, ich wollte nie einen Kaiserschnitt, ich habe immer gesagt, nee, ich möchte ich nicht, und dann wird es nicht nur ein Kaiserschnitt, es wird auch noch eine Notsektion, du wirst wach, dein Kind ist weg, dir kann keiner sagen, wo es ist, dann fahren sie dich in einen großen Raum, du kannst dich null bewegen, weil du einfach Schmerzen hast. Und dann liegt das Kind da, du streckst deine Hand aus und fünf Ärzte, nein, nicht anfassen. Und dann war so für mich, dann sehe ich, da steht da Säugling, Nachname, ach so, okay, das ist meine und warum nicht die oder die? Mir fehlte so dieses, woher weiß ich denn jetzt, das meins ist, auch so anfassen darf ich es auch nicht. Also dieses, ich habe da gelegen und habe gesagt, hey, wo sind denn diese scheiß Mutter-Glücksgefühle? Wo sind die denn?
Und am Anfang bin ich dann immer, war ich auf der Intensivstation. Und wir dann immer rüber zu ihr und habe ihr Fotos gezeigt und ach, guck mal, willst du nicht mal rübergehen?
Ja.
Und wenn du ihr einfach nur was vorliest, dann hört sie deine Stimme. Ja, ja, später. Und ich weiß nicht, wann das kam. Eine Woche?
Ey, das war so ein Schlüsselmoment. Sie hatte immer in meinem Bauch um 19 Uhr Schluck auf. Und ich war auf der Intensiv und dann sagte sie so, ja, gehen Sie mal zu Ihrer Maus. Die hat einen ordentlichen Hicks und es war um die 19 Uhr. Und da wusste ich, meins.
Ah, okay, dass du dann, da wieder die Verbindung zu ihr gekriegt hast.
Genau.
Also ich glaube, es ist total verständlich, wenn ein Kind rauskommt, das war für mich auch so, also beim Kaiserschnitt, ich war ja daneben und habe es auch gesehen, wie es passiert ist, aber trotzdem ist ja, du weißt nicht, wie dein Kind aussieht, du weißt ja eigentlich gar nichts, ne, über so einen kleinen neuen Menschen. Du hast ja noch eine andere Verbindung, weil du ihn gefühlt hast, als Mann hast du mal die Hand drauf, aber hast eigentlich null Verbindung. Und jetzt war es bei dir so, dass du ja gar nicht anwesend warst eigentlich während der Geburt. Wie war es denn das erste Mal, dein Kind zu sehen nach dieser Woche und zu merken, dass doch diese Verbindung über den Schluck auf?
Ja, also klar, ich habe sie ja quasi direkt am Tag selber gesehen, aber das war halt so ein schleichender Prozess und wo das mit dem Schluck auf war, ja, dann war halt wirklich so, dann war wirklich dieses Bedingungslose da, dieses alles klar, es meint sich kämpfe so. Mhm. Ja.
Am Tag ging es los.
Ja.
Lara, wie hat sich denn dein Gefühl zu deiner Nichte aufgebaut? Also du hast ja wahrscheinlich, wenn man jetzt den weltlichen Durchschnitt nimmt, ein bisschen engeres Verhältnis zu deiner Nichte, dadurch, dass du den Prozess so mitgemacht hast, als der Durchschnitt. Wie würdest du den Kennenlernprozess beschreiben und dein Verhältnis heute?
Ich glaube, der Start war, klar, in der Schwangerschaft, aber da wusste ich, klar, ne, ich bin Tante, ich bin da. Als es mit Nina passiert ist und wir dann irgendwann gesagt bekommen haben, okay, das Kind hat es geschafft, kommen Sie mal mit, wir führen Sie mal zu Lea. Und da habe ich aber keine Aussage über Nina bekommen. Also dann hieß es dann, sie ist noch im OP. Nach einer halben Stunde, ja, sie ist immer noch im OP. Und nach einer Stunde wurden einfach alle unruhig. Ich meine, ja, die ist immer noch nicht im Aufwachraum, die ist im OP. Und da habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mama, wenn die das jetzt nicht schafft, ich möchte dieses Kind nicht sehen. Ich möchte die nicht haben. Und im Nachhinein ist es natürlich völliger Schwachsinn, weil in dem Moment war mir zu 100% klar, wenn irgendwas passiert, dann werde ich die Mutter dieses Kindes sein. Und ich glaube, das war für mich auch so ein Moment. So dem Moment, weil ich bin diese Horrorszenarien im Kopf schon.
Bruchteilen von Sekunden.
Ja, ist man die durchgegangen und hat sie schon gesehen, okay, Studium abbrechen, pausieren. Du hast jetzt ein Kind, du musst dich jetzt um das Kind deiner Schwester kümmern. Am Ende ist es anders gekommen und danke, ich glaube nicht wirklich an Gott, aber irgendwas da oben hat's gemacht.
Hat's geregelt.
Aber dadurch, glaube ich, habe ich von dem Moment an habe ich einfach ein anderes Gefühl zu Lea. Weil Lea ist halt gefühlt immer, also ich fühle, glaube ich, ich kann es ja nicht anders sagen, wie eine Tochter für sie. Ich würde für die töten, ich kämpfe für...
Du bist
also,
die Vizemutter.
Nein, wirklich, ich würde für dieses Kind alles machen. Und ich kann mir auch super schwer vorstellen, dass ich zu einem leiblichen Kind, also zu meinem eigenen Kind,
anders fühlen würde, als ich es für Lea fühlen würde.
Also bei Max ist es ja so, er liebt ja seine Kinder auch nicht gleich. Also
das stimmt überhaupt nicht.
Da kann auch immer noch mal Bewegung reinkommen. Willst du denn jetzt konkret relativ zeitnah eigene Kinder?
Ja.
Ja?
Ja.
Und ist schon in the making oder wie ist das?
Ja.
Wie? Natural oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nee. Also bevor wir da, wie macht ihr das denn mit Partnern oder potenziellen Freunden, die in eure geschlossenes Team
Und das muss ultra schwer sein, bei euch reinzukommen in diese kleine Gemeinschaft.
Gar nicht.
Nein?
Nein, weil wir sagen immer, wir verstehen uns halt als ein richtig cool funktionierendes Team.
Twin Team halt, ne?
Richtig, Twin Team halt. Und unser Team ist jederzeit erweiterbar. Natürlich wäre
sind
jetzt...
Sind wir schon komplett ohne dich. Wir brauchen dich nicht, aber versuch
Nein,
mal reinzukommen.
Nein, aber also... Natürlich hätte jetzt ein Partner, der sagt so, ja, also wenn du viel Kontakt mit deiner Schwester hast, nee. Da wäre für mich schon so, ja, dann nicht. Aber wenn es jemanden gibt, der einfach auch sagt, ja, okay, komm, das ist deine Family und das ist vor allen Dingen für Leon eine der engsten Bezugspersonen. Natürlich gehört deine Schwester total oft dazu und wird wahrscheinlich öfter hier ein- und ausgehen, als es eine andere Tante tun würde. Hey, dann, also spricht da ja überhaupt nichts gegen. Also dieses Klischee, der Mann müsste uns beide lieben oder wir müssten den beide akzeptieren. Lara muss meinen zukünftigen Partner vielleicht akzeptieren.
Mehr aber auch nicht.
Ja, also aber es ist schon, macht schon ein anderes Gefühl, wenn du die Geschwister als neuer Partner mit richtig an Bord holst.
Das schon, aber ich glaube tatsächlich wirklich, das Problem ist eher auf der anderen Seite und nicht bei uns. Ja. Also wir sehen das überhaupt nicht als Problem.
Ja, so wie ich gerade in meinem Klischee-Denken. Der meinte, wie kommt da jemand überhaupt rein?
Ja, genau.
Genau. Ich glaube, ein potenzieller Partner sieht da viel mehr Probleme drin. Weil ich meine... Man kennt ja auch jetzt nicht unbedingt so viele Zwillinge.
Also und ich glaube, der Unterschied ist ja auch, dass wir, man darf das jetzt nicht mit der Mutter und dem Sohn vergleichen, die Mutter, die wie so eine Glucke dran hängt, sondern wir gönnen und wünschen uns das ja auch gegenseitig. Mhm. Und ich klammer ja nicht an
Ja,
fest.
Ist euch schon mal aufgefallen, wie ihr miteinander redet, dass ihr euch auch immer anguckt und Sätze gegenseitig beendet?
Tun wir das? Ja,
das ist so ein bisschen so, als ob ihr beide auf ein Gehirn zugreift, was halt doppelt so groß ist und aus dem Sprache produziert wird. Es ist schon anders als Geschwister miteinander reden. Ja. Also Zwillinge haben, glaube ich, also so ist es bei meinen Onkels zumindest, man muss sagen, die sind jetzt mittlerweile 61 Jahre beide. Mhm. Die wohnen immer noch in der gleichen Wohnung zusammen. Ihr wohnt nicht zusammen?
Nee.
Und einer war mal 10 Jahre verheiratet, aber die war gefühlt mit beiden verheiratet. Das war ganz schlimm.
Das machen wir nicht.
Und die kommen immer überall zusammen an und reden halt auch immer so aus einem Guss. Die waren auch zusammen im Gefängnis. Also,
was?
Das war die auch noch nicht, ne?
Ja,
die
haben nein, war ich noch nicht.
Als gutes Twin-Team gehört
man
auch mal ins Gefängnis.
Sorry, da kann ich nicht
mithalten. Das Knast-Team. Okay, oh gut. Jetzt kommen wir mal, Lara, zu dir.
Ja.
Du planst gerade konkret Mutter zu werden.
Ja, genau.
In der horizontalen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nein, tatsächlich nicht. Es ist aber so, dass ich werde tatsächlich schon nächstes Jahr 30.
Aha.
Und ich habe immer gesagt, okay, ich möchte irgendwann Mama werden. Und so seit 2-3 Jahren habe ich halt so gesagt, okay, ich möchte aber mein Glück nicht abhängig machen von einem Partner.
Mhm.
Also wenn er da ist, cool. Wenn nicht, dann möchte ich nicht mein Glück hinten anstellen und das dann davon abhängig machen.
Und du bist jetzt auch nicht jemand, der sagt so, okay, der ist es jetzt, egal was.
Genau. Das ist natürlich die andere Option. Da kann man sagen, hey, komm, gehst du halt mal feiern, One-Night-Stand, dann hast du es ja auch. Finde ich einfach den falschen Weg. Auch dem Kind gegenüber geht gar
und
nicht.
Und dem Mann gegenüber.
Also da gibt es ja auch einen Mann, entweder erfährt der Mann es nie.
Zeuger, bitte.
Ja, also von daher...
Ja, vor allem ist es auch nicht ganz so ein safer Weg, muss man sagen.
Nein, das sowieso nicht.
Also
ja gut, man könnte ja auch einen Mittelweg suchen in Form von, der gefällt mir jetzt wirklich und dass man, also ich bin, es gibt, denke ich, auch genug Frauen, das möchte ich gar nicht pauschalisieren, aber so dieses, ja, der ist schon toll und an sich, der verdient ganz gut und es passt soweit und...
Es reicht schon.
Und verkaufen kann ich es ihm ja nachher als Unfall.
So. Ja, oder meinetwegen auch, ne? Ach, wir machen hier eine Happy Family und mal gucken, wenn das ganze Ding 2-3 Jahre hält, ist ja super, danach kracht's. Und das möchte ich gar nicht sagen, dass das immer so ist, aber bevor man so sagt, man so verzweifelt ist, weil man gerne ein Kind möchte, dann muss man einfach sagen, ey Leute, welche Zeit leben wir?
Ja.
Sollen wir davon nicht abhängig machen?
Also künstliche Befruchtung.
Genau. Ja.
Und wann hast du das entschieden für dich? Also gab es so einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich finde jetzt niemanden, mit dem das so passt? Es muss die künstliche.
Also ich muss sagen, das war eher so ein Prozess, glaube ich. Mhm. Also es ist so seit 2-3 Jahren in meinem Kopf und letztendlich
vor einem Jahr, ne?
Ja, vor einem Jahr ungefähr.
Glaubst du, wenn deine Schwester nicht dieses Modell leben würde, also eigentlich alleinerziehend, würde das für dich anders sein? Weil jetzt ist es ja ein Modell, was du schon vorgelebt gekriegt hast.
Und irgendwie wahrscheinlich auch siehst, wie gut es funktioniert in eurer Konstruktion.
Also ich glaube schon, also weil das ist natürlich auch ein Mittelpunkt bei meiner Überlegung gewesen, dass ich gesagt habe, okay, guck mal.
Hier passt eigentlich kein Mann rein.
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, aber ein Partner ist halt keine Garantie. Also nur weil ich mit einem Mann zusammen ein Kind bekomme oder auch andersrum, es geht gar nicht auf die Geschlechter jetzt. Mhm. Also nicht unbedingt, wenn Mann und Frau ein Kind zeugen, sind sie auch per se als Eltern fürs Kind da. Mhm. Ich habe einen Bruder, der hat eine Frau, da ist alles quasi im klassischen Familienmodell, ist super. Ich sehe aber auch, dass es mit Nina, bei Nina funktioniert. Und deswegen sage ich halt, es ist per se fürs Kind, das ist mal einfach meine Meinung, nicht zwingend notwendig, Vater und Mutter zu haben, um gut aufwachsen zu können.
Mhm. Genauso wie ich der Meinung bin, biologischen.
Genau, also, genauso wie ich der Meinung bin, dass ein Vater, wenn Vater ein Kind großzieht und der hat eine gute Connection fürs Kind, der hat vielleicht noch eine Oma, der hat noch Geschwister, halt einfach, dass das Kind halt vielleicht noch eine zweite, dritte Bezugsperson hat, ist es nicht per se das Kind gefährdet, nur weil es nicht mit der leiblichen Mutter aufwächst.
Ja, denke ich auch. Also meine Mutter sagt immer, ein Mensch braucht eigentlich nur eine gute Person. Mike Tyson hatte seinen Trainer, aber er ist trotzdem durchgedreht.
Ja, absolut. Ich meine, was viele sagen dann so, ja, du scheißt dann auf den Vater, überhaupt nicht. Ich bin auch voll der Meinung, jedes Kind hat das Recht zu erfahren, wer der Vater ist, wer diese Person ist. Sind, ja. Weil man kann hundertmal sagen, man kann auch mit anderen Bezugspersonen aufwachsen, absolut. Aber es kommt der Moment, wo man seine Wurzeln kennen möchte. Mhm. Und das finde ich halt wichtig, dass man da Antworten geben kann.
Da wären wir beim One-Night-Stand, da könnte es schwierig werden.
Da wird es schwierig.
Ja, das stimmt. Also wirklich.
Nein, aber das ist es. Und das ist auch, tatsächlich führen wir viele Interviews und ganz oft wird dann so eine fiese Überschrift gewählt im Nachhinein. Das Twin-Team sagt, Kinder brauchen keine Väter. Totaler Quatsch.
Hatte ich auch gerade.
Kannst du mal kurz aufschreiben?
Männer sind obsolet, das Twin-Team.
Aber das ist natürlich überhaupt nicht das, überhaupt was wir nicht sagen sollen. Und ich finde, ein Kind, dann kann man das auch umdrehen, ein Kind braucht keine Mutter. Würde ich so auch nicht sagen. Und ein Kind braucht aber nicht per se die beiden Personen, die es gezeugt haben. Und ein Kind kann per se auch mit drei Bezugspersonen, mit Papa, Papa, Mutter, wenn es eine Dreierkonstellation ist. Wichtig ist doch nur, dass alle wissen, wer sie sind, dass alle gut zueinander passen, dass das Kind überschüttet wird mit Liebe und bedingungsloser Liebe und vor allen Dingen, ja, dass es irgendwo richtig einfach heimisch ist und man dem Kind die Wurzel nicht verschweigt. Und ich finde, dann hat das Kind alles, was es braucht, um groß zu werden.
Voll. Lara, was würdest du anders machen an der Erziehung, die Nina macht? Und was findest du richtig gut?
Jetzt aber. Boah, wenn ihr mir die Frage vorher gestellt hättet, dann hätte ich mir was richtig Gemeines ausdenken können.
Weil man guckt sich das ja schon an. Ich gucke mir das bei meinen Schwestern an und weiß zum Beispiel, bei meiner kleinen Schwester würde ich in manchen Situationen ein bisschen härter durchgreifen, obwohl es wahrscheinlich nichts bringen wird. Mhm. Die hat so einen ultra intelligenten kleinen Sohn, der mich immer richtig krass herausfordert. Der ist so richtig so, ist schon total frech, weil er einfach super schlau ist und dann auch immer so Argumente bringt, wo du denkst, scheiße, okay. Und bei meiner großen Schwester würde ich, glaube ich, ein bisschen loser lassen.
Ja,
so,
weil also ich auch bei deiner kleinen Schwester würde ich manchmal ein bisschen mehr Grenzen setzen und bei deiner großen würde ich ein bisschen mehr Freiheit geben, wenn ich mir aussuchen durfte.
Ich finde es schwierig. Ich glaube halt immer, man hat immer leicht Tränen, bevor man selber in Situation ist. Also mein Bruder ist das beste Beispiel. Der hat auch immer gesagt, so, boah, ja, so, wenn das mein Kind wäre, dann jetzt ist er Papa. Und ich glaube, er wird die ganzen Kommentare zurücknehmen. Mhm. Von daher, nee, es gibt jetzt nichts, wo ich sage, das finde ich, würde ich per se anders machen.
Aha. Man soll sich auch in die Erziehung anderer nicht einmischen.
Ja.
Eigentlich.
Absolut.
So genauso, es geht dich nichts an, was andere Menschen über dich denken.
Genau.
Also A, weil es immer eigentlich falsch ist. Also das ist nie, was man selber so denkt. Und B, weil es auch nichts ändert.
Ja,
das ist es.
Okay, gut. Wie weit bist du denn in deinem Prozess, Lara? Schon ausgesucht, bezahlt, alles durch?
Oder was machst du genau? Bezahlt. Welchen Weg hast du jetzt gewählt? Also die Befruchtung über eine künstliche Befruchtung über eine Samenspende.
Genau, richtig. Hm.
Ja. Kannst du den so definieren, so Körpergröße, Status, Intellekt?
Nee, so, also so wie sich das viele vorstellen, ist es nicht.
Das ist jetzt nicht wie bei Sims, ne?
Nee.
Ja, gut.
Den Spender konfigurieren.
Ich hab's jetzt noch nicht gemeint.
Wir hatten mal eine Biologin Frau, die sich auch künstlich hat befruchten lassen und die war auch hochschwanger.
Ja.
Und die konnte sich das, glaube ich, vorher zumindest kategorisch aussuchen.
Es kommt immer drauf an, noch so ein bisschen, welche Samenbank das ist.
Und was man für den Spaß ausgeben möchte.
Ja, nein, tatsächlich. Wobei, da sind gar nicht so krass die Unterschiede.
Die Länder haben halt unterschiedliche Kriterien.
Genau, also okay. Für mich war halt so oder so nur eine offene Samenspende kam für mich in Frage. Dadurch,
was heißt?
dass das Kind nachher mit 16 oder 18, das ist unterschiedlich, irgendwie die Möglichkeit hat, den Vater zu kontaktieren.
Ah ja, okay.
Und da eben, ja, fand ich einfach wichtig, dass das Kind die Möglichkeit hat zu sagen, hey, hier bin ich, wer bist du? Und,
ich bin weg.
Und genau, dadurch konnte ich halt auch in Deutschland, also in Deutschland ist es zum Glück sowieso nur so erlaubt. Mhm. Ja.
Ey, und mein Kumpel wird auf jeden Fall viele Anrufe kriegen.
Dein Kumpel?
Nein, der weiß doch
wer. Ja, stimmt. Der wird viele
Anrufe kriegen. Der kein
Jay. Ja, der hat ein paar. Hast du dich schon befruchten lassen oder kommt es
schon noch? Ja, ich habe 5 Versuche hinter mir, bin gefühlt eine 500.000 ärmer.
Das glaube ich.
Ja, also es ist, man stellt sich den Prozess leichter vor, als er ist. Aber
das ist so eine Riesenherausforderung, also sowohl finanziell definitiv als auch emotional.
Mhm.
Ja, also wir reden ja ganz offen über das Thema halt auch auf Instagram und ja, versuchen ein bisschen auch zu sensibilisieren, weil das muss man sich erstmal leisten können. Und ich finde, allerdings, dieser Kinderwunsch muss doch einer jeden Frau und auch einem jedem Mann, ich meine, das ist leider alles noch mal ein bisschen schwieriger, der kann sich nicht künstlich befruchten lassen, Leihmutterschaft ist alles leider noch viel, viel weiter weg. Aber das ist auch so ein Punkt, wo wir sagen, Leute, da muss jetzt mal was passieren.
Warum ist das so teuer? Weil, ganz ehrlich, also ich meine, wie viel Samen verliert ein Mann an sein Leben? Also es ist ja
Das ist die Geringheit.
Ja, natürlich. Aber was, wer stößt sich an diesem ganzen Prozess gesund? Natürlich nicht der Samenspender.
Also die Kliniken, die Medikamente, also das darf man nicht unterschätzen, die sind unglaublich teuer.
Ja.
Wow, ich habe übrigens letztens gehört, ich habe mit einer Pharmavertreterin gesprochen und das teuerste Medikament, was die haben, das ist eine Krankheit, das ist eine Genmutation, das haben nur 2 Menschen auf der Welt, es kostet ein Schuss, eine Spritze, 2 Millionen.
MSA.
Ja, das ist crazy.
MSA,
ne?
Nee, aber MSA haben nicht nur 2.
Das kostet auch 2 Millionen. Ja, also das ist super teuer, die Untersuchungen sind super teuer, dann je nachdem. Bei mir waren es insgesamt 2 Narkosen, die bezahlt werden müssen.
Und alles, nicht jeder Ultraschall, jede Blutuntersuchung.
Ach, jedes Blutbild, man zahlt jeden Cent.
Und wenn du dann aber schwanger bist, dann ab da nicht mehr?
Nein, dann ab dann
nicht mehr. Okay, dann wird es eine Flatrate. Dann muss man jeden Monat 100 Euro zusätzlich zahlen dafür, dass man ein Kind bezahlt.
Aber krass, was war denn das für dich für ein emotionaler Prozess, zu merken, okay, da kommt was in mich rein? Ist das auch ein komisches Gefühl, jetzt mal so ganz anders gefragt, wenn fremdes Sperma in einen reinkommt, was man ja eigentlich nicht da reinbestellt hat? So?
Nee.
Du weißt ja nicht, von welchem Mann das kommt.
Jein. Ja, also, aber du hast ja schon die Informationen vorher.
Das ist noch anonymer als One-Night-Stand eigentlich.
Ja, das, na?
Ja, aber zum Beispiel, du weißt...
Nee, tatsächlich nicht. Mm-mm. Ich weiß alles über den inklusive beruflichen Werdegang. Die schreiben, also das ist auch wieder unterschiedlich von...
Ja. Wie war es bei dir? Also was habt ihr, was aber, weißt du alles denn über
also
den?
Man erfährt was über die Familie, wie viele Geschwister hat er, was macht er für Hobbys, was hat er für einen Schulabschluss, was macht er beruflich.
Viele haben sogar einen Brief an das Kind geschrieben.
Also ein persönlicher Brief ist dabei, der auch vorgelesen wird. Also
hey Max, wenn ich das alles so von dir abklappern würde, never ever würde ich dich als Namensspender nehmen. Hobbys, zocken und kleine Figürchen anmalen. Abschluss, Abitur, okay. Ein Geschwisterkind, mit dem du nicht so viel Kontakt hast.
Nur es geht.
Ja, stimmt jetzt mehr. Danke schön. Aber wenn ich das über mich lesen würde, würde ich auf jeden Fall auch mich nicht
empfangen. Nein, ich
auch nicht. Gott, auf gar keinen Fall.
Okay, ist dann vielleicht für euch nicht so zu empfehlen. Als so, Geldeinnahme.
Wir haben genug gespendet, aber es wurde nie abgeholt.
Ja, gut.
Jeden Tag warten wir auf die E-Mail. Sie sind erfolgreich ausgesucht worden.
Jemand, der eine Brieffreundin sucht, aber irgendwie... Entschuldigung, Ihr Sperma liegt hier noch. Könnten Sie das langsam abholen?
Ich will keine haben.
Belegte Plätze.
Belegte Plätze. Sie müssen zahlen mittlerweile, wenn Sie es weiter
haben. Für die Einlagerung, für die Entsorgung muss man irgendwann zahlen. Wir haben das jetzt mal weggekippt. Das wollte keiner haben. Okay, und wonach hast du so ausgesucht, wenn du so alles dir durchlesen kannst? Was für Hobbys sind dir wichtig?
Nee, das war mir total egal.
Was war dir wichtig?
Tatsächlich der Brief.
Was muss da so? Ey, das ist ja krass als ein irgendwie so ein Online-Dating-Profil.
Ja, weil ich habe mir überlegt, wenn du jetzt, also im wahren Leben, gehst du ja auch nicht irgendwo hin und sagst, ich suche jetzt jemanden, der so und so aussieht. Also zumindest ist es bei mir nicht so. Das heißt, ich habe geguckt, was ist mir wirklich wichtig? Und das ist ja nun mal, wie ist der Mensch? Wie redet der? Was ist dem wichtig? Was sind für Werte wichtig? Und da gab es total die Unterschiede. Es gab die Leute, die einen Brief geschrieben haben mit, hallo, ich heiße so und so und ich wohne da und da. Und
ich bin Student und brauche das
und,
Geld.
Genau. Und ich bin richtig einfallslos.
Genau. Und dann gab es aber halt auch welche, die super viel geschrieben haben. Warum machen sie das? Aus welcher Motivation heraus? Und was finden sie wichtig? Und was möchten sie gerne dem Kind später mitgeben?
Und da konnte
das
man
war quasi schon ein Brief an das Kind, wenn es alt genug ist, dass es das lesen
das
kann.
Das ist der Trick, verdammt.
Und, ja.
Und das muss ich sagen, da gab es halt die Unterschiede und das war mir eigentlich viel wichtiger, dass ich da einen Brief dann gefunden habe, wo ich dachte, okay, das
Passt. Es gibt auch da richtig clevere Füchse. Also wir sagen jetzt nicht, dass das Kalkül war. Ja, ne? Aber so ein Brief an das spätere Kind, das ist schon recht clever, muss man sagen einfach. Ne?
Also gut. Bei mir würde das sofort auch auslösen, dass derjenige das halt nicht nur gemacht hat, wie du es gesagt hast, wegen Geld, sondern der hat auch, ich weiß nicht, ob man dann Idealismus hat, aber zumindest hat er noch einen anderen Gedanken.
Genau, also ganz oft war es das ganz oft gut geschrieben, dass zum Beispiel im eigenen Freundeskreis
kinderlose Paare sind.
Genau. Halt mitgekriegt haben, wie schlimm es ist für Frauen oder für Paare, wenn sie keine Kinder kriegen können. Und dass das dann ganz oft für die halt die Motivation war. Oder
die hatten auch ganz oft selber Kinder.
Die dann gesagt haben,
ich habe mittlerweile 3 Kinder, ich möchte mich um keine weiteren Kinder kümmern. Freunde von uns, da die haben das und das Schicksal.
Wie geht denn das? Samenspender müssen so jung sein.
Aber die klingen ja trotzdem irgendwo.
Ich habe jetzt mit 19 schon selber 3 eigene Kinder und ich habe das so erlebt im Freundeskreis. Ich glaube, man darf keine Samen mehr spenden über, ich weiß es nicht.
Das weiß ich nicht, das kann sein.
Samenspender müssen relativ jung sein im Verhältnis. Also, ich glaube nicht mehr so. Mit
50. Auf jeden Fall sind das sehr, sehr viele Familien.
So 3 letzte Spende.
Und
das ist dann schon wieder so ein Kriterienpunkt für mich, weil ich denke, okay.
Also, dass es auch okay ist, wenn ich mir überlege, also ich glaube, selbst wenn ich es wollen würde, das würde eine riesen krasse Diskussion auslösen, wenn ich meiner Frau sage, ey, ich würde jetzt gerne Samen spenden, weil ich...
Wo warst du?
Weil ich den Gedanken, wieso? Weil ich gerne den Gedanken schön finde.
Aber ich weiß nicht, wenn deine Frau aber vielleicht auch ein anderes Bezug zu dem Thema hat oder so, dann... Also ich glaube, sowas machst du halt nicht, weil du abends auf die Idee kommst. Ne?
Ja, na gut, wir hatten mit jemandem gesprochen, der hat es wirklich gemacht, weil er das Geld brauchte damals.
Ja, weil er Bock drauf hat. Der hatte aber auch Bock an dem Gedanken, dass seine Kinder überall in der Welt verteilt sind.
Das war nochmal ein ganz anderes.
Da war so ein Ego-Thema noch mit. Ist einfach so. Das hätte ich tatsächlich nicht. Wenn du mich fragen würdest, würde ich Samen spenden. Ich glaube, wenn ich mich mehr empathisch da einfühlen würde, dass einfach bei manchen Menschen... diese Unabhängigkeit, dieses Bedürfnis danach so groß ist und dass es auch so einen Schmerz auslöst, wenn man halt nicht Mutter oder Vater werden kann. Aus diesem Gedanken ja. Aber was mich immer ein bisschen davon abgehalten hat, war, dass ich eigentlich nicht entscheiden kann, mit wem ich dann Eltern werde. Weil ich mir denke, irgendeine, mit der ich never ever ein Kind kriegen wollen würde, schnappt sich mein Sperma. Also es ist jetzt auch kein heiliger Sperma oder so, aber die nimmt sich den dann und ich werde Vater.
Du weißt, also ich hatte, bei mir war der erste Berührungspunkt, wo ich gesagt habe, das ist auch wirklich was Gutes, wo ein Freund von uns oder von meiner Frau, da konnte der Mann kein Kind kriegen. Die haben es lange probiert und dann wird natürlich immer als erstes an der Frau rumgedoktert, warum kriegt die Frau kein Kind?
Warum bist du nicht?
Und bis dann irgendwann mal rauskam, okay, das ist der Mann,
der hat so dünnes Sperma.
Ja, wirklich, da waren die Sperma, es waren so wenig und die waren so schwach, dass es halt nicht funktioniert hat. Und da waren die kurz, gab es halt auch noch die Option, dass sie haben dann jetzt ein Kind mit dem Sperma bekommen. Es war die letzte Option, irgendwie das ganz einzusetzen und dann eine künstliche Befruchtung darüber zu machen. Aber selbst da waren die Spermien eigentlich zu schwach für. Glücklicherweise hat es geklappt. Und die waren auch kurz davor. Genau. Und die waren auch kurz davor, eine künstliche Befruchtung machen zu lassen. Und da war für mich auch okay. Das ist natürlich super ätzend, wenn du als Familie, und das kann ja auch sein, kein Kind zeugen kannst, obwohl du so einen starken Kinderwunsch hast, weil einer der beiden nicht kann. Und wir waren ja auch. Also meine Frau und ich kurz vor der Situation, weil bei meiner Frau auch so eine Situation vorherrschte, dass sie nicht schwanger werden konnte. Und dann musste sie so einen Kickstarter, nenne ich das immer, nehmen. Die waren auch in so einer Fertility Center. Dann musste sie warm geschossen werden mit so einem Medikament. Und wir mussten an bestimmten Tagen Sex haben, als sie das genommen hat. Und dann hat es zum Glück auch geklappt. Aber wir waren auch kurz davor. Was machen wir, wenn das nicht klappt? Dann hätte man sich auch über solche Sachen Gedanken machen müssen. Ja. Und das ist finde ich nochmal ganz wichtig, weil ich denke, viele und auch wir jetzt, Samenspende ist immer erstmal so, ja, warum? Und das ist irgendwie, die machen nur fürs Geld und das ist eigentlich so ein bisschen nicht verrucht, aber ich habe immer so.
Schon, genau.
Und das ist aber gar nicht oft bei denen, die das machen, darum geht, ich will unbedingt ein Kind, natürlich auch, aber es hat noch ganz viele andere Gründe,
warum man das machen kann. Ja.
Ich glaube, in dem Moment, wo du keinen emotionalen Bezug zum Thema hast, kannst du ein Urteil darüber fällen. Sobald du emotional damit Bezug aufbaust, ist das Urteil eigentlich weg.
Ja.
Und jetzt hast du 5 Versuche.
Mhm.
Wie viel gehst du noch? Alle?
Er hat mir noch. Also noch denke ich nicht darüber nach.
Okay. Ist vielleicht auch wahrscheinlich das bessere Mindset.
Ja.
Weil sonst verkrampfst du dich und denkst so, okay, jetzt sind es nur noch 3 oder 2 oder 1 oder
was
auch. Aber du schließt es jetzt auch nicht aus, wenn du jetzt in der Zeit, wie wäre es eigentlich, wenn du jetzt, wenn es klappen würde und du lernst jetzt einen Typen kennen und der sagt so, wow, okay, wäre jetzt auch kein Problem, dass ich könnte nochmal nachschießen. Also ich habe, also wie wäre das?
Du meinst jetzt, wenn ich schwanger wäre und dann.
Du bist gerade schwanger geworden. Du hast gerade gehört, du bist schwanger geworden. 3. Monat irgendwie. Und lernst dann einen Typen kennen, wo du sofort im ersten Moment merkst, krass, irgendwie, wenn ich mir was vorgestellt hätte, dann wäre es immer dieser Typ gewesen.
Ja, schwierig. Wobei, ich denke halt da wieder, so spielst ja mit offenen Karten.
Richtig.
Und dann denke ich mir halt, ich habe mich ja bewusst für dieses Kind entschieden.
Ja.
Und es gehört dann zu mir.
Und ich finde das gar nicht so schwierig.
Und der jemand, der dann dazukommt, kommt halt dann zu uns in dem Fall schon. Mhm. Was er niemals ausschließen würde, dass ich sagen würde, also dass man mit dem Partner auch ein Kind bekommt.
Wie wäre es denn so erziehungsmäßig? Dann darf der bei dem einen nicht mitbestimmen und bei dem anderen schon?
Absolut nicht. Also entweder bekommt man die zusammen, die Kinder, also das Kind. Also nee.
Du bist nicht mein Vater. Sorry. Ich denke, ich bin halt auch so mit so Stiefvätern groß geworden. Die haben das öfters von mir gekriegt und dann habe ich halt ordentlich von denen gekriegt. Und so in Extremsituationen war das so ein Klischee natürlich, dass du bist nicht mein Vater und du darfst nicht über mich bestimmen. Und dann war ich schon irgendwie im Schwitzkasten drin. Also dann hat er doch das geschafft. Aber das ist ein Thema, glaube ich. Also ist das überhaupt ein Thema für dich gerade? Nee, ne?
Nee, also ein Thema ist es nicht, aber es ist für mich halt auch kein Problem, wo ich drüber nachdenken muss, weil ich halt denke, also ich sehe da, das ist halt wieder so, ich glaube, andere sehen da gerade viel mehr ein Problem drin, weil die sagen, weil die direkt denken so, aha, eine Frau, die ist alleine, die möchte zwingend alleine ein Kind bekommen.
Die ist ja noch jung, wenn die jetzt 40 wäre, dann kriegt sie bestimmt keinen Mann mehr ab, aber das ist so
es ist so ein Schwarz-Weiß-Denken und das habe ich halt gar nicht. Ich möchte einfach für mich gerade selber in der Hand haben, dass ich glücklich werde. Und wenn ich einen Partner kennenlerne, dann schließt das eine das andere überhaupt nicht aus. Im Gegenteil, das würde mich wahrscheinlich noch glücklicher machen.
Und ich glaube, ein Mann, der so sagt, so, boah, das finde ich alles total grauenhaft.
Der wird eh nicht zu mir passen.
Das wird ja eh nicht passen. Ja.
Wollte ich gerade sagen.
Aber wie gehört denn das für dich zusammen, Mutter werden und glücklich sein? Also bist du jetzt glücklich gerade?
Ja, also es ist falsch zu sagen.
Zufrieden vielleicht? Ich finde, Glück ist immer so ein Moment.
Genau, ich bin zufrieden, ich bin gesund, ich habe alle Lieben um mich herum sind gesund. Ich bin zufrieden mit meinem Leben, so wie es ist. Und trotzdem ist man natürlich mit 29, Studium beendet, beruflich hat man Fuß gefasst, hat man irgendwann das Gefühl, und jetzt? Und das ist halt so, den Moment habe ich jetzt seit 2-3 Jahren und deswegen habe ich persönlich für mich das Gefühl, um glücklich zu sein, fehlt mir, Mama zu werden.
Okay, ich fand es ganz interessant. Manchmal, wenn man Themen nicht so 100% emotional zu sich nimmt, dann redet man in der dritten Person über sich. Und du bist gerade in die dritte Person geswitcht.
Habe ich gar nicht gemerkt.
Ist da irgendwas bei dir, wo du sagst, da gibt es Berührungsängste oder so, wenn man beruflich alles geschafft hat und 29 ist, dann kommt irgendwann der Wunsch auf? Also das ist ja nicht so per se für jede Frau, ne? Aber für dich ist es so. Nicht. Willst du sagen, da hast du noch ein Thema oder ist es vollkommen, bist du da vollkommen rein mit?
Nee, da bin ich vollkommen rein. Was mich oder was uns viel mehr stört, ist, vielleicht habe ich auch deswegen in der dritten Person gesprochen, dass man indirekt von der Gesellschaft auch genau dass das erwartet wird von einem.
Mhm, voll.
Du hast jetzt dein Studium beendet, beruflich läuft's doch.
Wo ist der Mann?
Du gehst auf die 30 zu.
Du bist doch so attraktiv, warum findest du denn niemanden mehr?
Genau.
Oh Gott, kam so eine Sprüche schon?
Warum? Ja, verstehe ich nicht. Du kannst doch jeden haben. Warum bist du noch nicht verheiratet?
Oh Gott, verheiratet ist auch so ein Thema, ne?
Ja.
Im Ruhrgebiet.
Und das ist halt so ein bisschen, das ist eigentlich auch das, wo ich dachte so, nee, also die Gesellschaft oder ihr macht hier nicht die Regeln.
Nee.
Und
ja, man muss sich auch immer fragen, wenn man über die Gesellschaft redet, wir sind ja auch beide Teil der Gesellschaft, uns ist das relativ gleich, ob eine Frau mit 29 ein Kind kriegt, wenn sie ihr Studium abgeschlossen hat. Also ist auch, für mich ist es auch völlig egal, ob jemand Kinder hat oder nicht. Ich glaube, es ist immer so eine Wechselwirkung aus, ne? Den Kontaktkreis, mit dem man ist, und manchmal ist es auch die ältere Generation, die so das definiert. Und ich glaube, ganz viele definieren ein Bild für andere, weil wenn sie außerhalb der Norm, die sie gesetzt haben, für sich selber leben, erzeugt mir das innerlich Druck. Wenn du jetzt sagen würdest, hey, ich will gar keine Kinder, ich will so mein Ding machen, was auch immer es ist, entsteht ja immer ein Referenzwert für einen selber oder so ein Vergleichsbild. Und manche haben ein Problem damit, weil sie nicht 100% ihr Leben gelebt haben und deswegen wollen sie ein anderes Leben über jemanden stülpen.
Ja, absolut. Das merken wir auch auf Instagram. Also,
wie ist denn da die Kritik eigentlich? Oder ist es eher positiv, negativ? Ist es durchwachsen?
Also ich würde sagen, 95% sind voll fein damit.
Ja. Mhm.
Die finden das toll. Und
wir waren noch nicht auf eurem Instagram.
Ja, okay, dann sind es halt
nein.
Dann sind es nur noch 94%. Ja. Aber, wie du schon sagst, bei den anderen 5%, und dann gibt es natürlich auch die ganz offen und ehrlich, ich sag mal, Kritik äußern in Form von, finde ich mutig, könnte ich mir für mich aber nicht vorstellen. Mhm. Und das sind ja auch so Sachen, wo ich voll fein mit bin. Das
passt ja auch nicht für jeden.
Sehr voll.
Super so.
Und dann gibt es aber die halt den falschen Ton wählen und dann von ekelhaft sprechen.
Wow.
Oder das ist eine Kindeswohlgefährdung.
Hate-Follower.
Genau. Ja.
Haben die dann überhaupt Kinder?
Das
wissen wir nicht.
Die haben noch nicht mal ein Profilbild.
Die machen das ja im Deckmantel der Anonymität. Clever.
Das finde ich immer so feige. Aber wisst ihr, was richtig komisch ist? also so geht es uns ganz oft. Wir kriegen auch richtig viel Shit, ne? In beste Vaterfreuden und noch mehr in beste Freundinnen. Da gibt es halt, wir kriegen ultra viel Shit, besonders ich. Ist mir auch letzten Endes scheißegal, weil ich kenne mein Gehirn, ne? Mein Gehirn ist immer so, wow, 99% ist geil. Und da gab es diesen einen Fucker, der irgendwas richtig Hässliches geschrieben hat. Und man merkt sich nicht die 99%, sondern diesen einen Fucker.
Genau so ist es.
So ist das. Und das ist komisch, ne?
Das muss man aber abends reflektieren. Wir haben das auch manchmal. Und dann so, ey,
komm. Also Kommentare und per Postings, das sind dann 3000 Kommentare. 2995 sind richtig nette Kommentare. Und dann sind da 5 drunter. Und man sitzt da und denkt so, Nina.
Aber ich finde immer, am wertvollsten ist es, A, es geht uns nichts an, was andere Menschen über uns denken. Also, ne, dass das eine und das andere ist, das repräsentiert eigentlich am häufigsten die Welt, die jemand anders in sich trägt, wenn er sie nach außen bringt.
Ja.
Und man möchte nicht in diesem Menschen leben. Also ich bemitleide solche Leute immer, die so richtig Shit schreiben. Und also ich kriege ja so richtige Hate-Mails über, also so ellenlange, da denke ich auch, ja, wenigstens bist du clever. Also wenigstens gibst du mir cleveren Shit. Und dann denke ich aber, ich möchte nicht in der Welt leben, wo ich so viel Zorn und Wut in mir trage, dass ich das auf jemand anderes abladen muss.
Ja.
Du bist ja letzten Endes dann in diesem Körper gefangen und in diesem Mindset, was so denkst.
Und da, aber manche gehen dann mit uns auch richtig in den Dialog. Also die schreiben uns eine Privatnachricht und wir bügeln das dann auch meistens oft runter. Also es kommt auf den Ton an, ne? Wie es in den Wald hineinschallt und so. Und dann schreiben wir auch so, du, wir haben das jetzt irgendwie angenommen, da du nur auf Schimpfwortbasis mit uns sprechen kannst, möchten wir das Gespräch hier beenden. Und es geht weiter und es geht weiter. Und man merkt richtig, diese Person muss irgendwie Druck ablassen und an einem gewissen Punkt sagen wir dann auch, pass mal auf, das ist unser Wohnzimmer hier gerade und wir entscheiden, wer auf der Couch sitzt. Ne? Das ist hier ein kostenfreier Kanal, aber das bedeutet auch, dass ich entscheide, ob du an meinem Kanal teilnimmst. Und wenn du die Umgangsform hier nicht hältst, und das ist so der Punkt und das ist genau das, was du sagst. Ich frage mich, ob das manchen wirklich Angst macht oder warum es mein Leben die so berührt, obwohl wir uns gar nicht kennen.
Ja, das ist ja was anderes, ne? Also manche Leute, also das Allerwichtigste für Menschen ist, in Kontakt zu sein, ne? Und manche schaffen das nicht auf der Ebene der Freundlichkeit oder der Guten. Und das Letzte, was dem bleibt, ist wie so ein kleiner Hooligan im Stadion unterwegs zu sein. Für die ist es Social Media. Das ist ja auch eine Form von Kontakt.
Klar.
Und in dem Moment, wo ihr darauf antwortet, gebt ihr denen eigentlich Kontakt.
Richtig,
ne? Und dadurch wird deren Muster, was eh schon ein bisschen schief läuft, noch mehr angetriggert. So, ach geil, die haben auf meinen Shit geantwortet, dann weiß ich ja, ich bin hier mit meiner Behauptung richtig, sonst würden sie gar nicht antworten.
Richtig, ja.
Und klar, müsst ihr irgendwie einen Weg finden, als Influencer da drauf zu reagieren. Aber ich finde das Bild ganz schön, was ihr aufmacht, nämlich du bist hier auf meiner Couch und ich entscheide, wann du rausgehst.
Mhm. Ja, das soll auch gar nicht überheblich klingen oder so, aber ich das ist ja,
wir sagen auch ganz oft so, das ist in dem Moment das Problem eigentlich nicht von uns.
Wir sind nicht das Problem,
gegenüber dir, sondern das ist das Problem von dem anderen und der darf es gern behalten.
Behält er ja sowieso, das ist doch schön.
Also wir reden wirklich von Kommentaren oder so welche, die einfach unter der Gürtellinie sind. Ne? Ich rede nicht davon, dass jemand sagt, boah, ich finde das irgendwie nicht schön oder so.
Ach, das finde ich immer so, warum?
Ja, das Problem ist, als Influencer, wenn du sagst zum Beispiel, ich möchte diese Kommentare nicht unter meinem Post, dann heißt es direkt, naja, aber ihr seid doch öffentlich, dann müsst ihr auch solche Kommentare hinnehmen.
Und das ist Quatsch, nur weil ich über die Straße gehe, kann ja auch nicht jemand mich schlagen und sagen so, dann gehst du über die Straße, kann ich dir auch eine klatschen. Nein, trotzdem habe ich ja noch ein Recht, dass man mit mir vernünftig umgeht. Ne? Was ich aber eigentlich noch loswerden wollte, ist bezüglich der Kommentare und wen wir so erreichen, dass es auch unwahrscheinlich viele Nachrichten gab von Frauen, die uns dann auch privat geschrieben haben, was wir auch nicht geteilt haben mit der ausdrücklichen Bitte, die wirklich geschrieben haben, entweder, mein Gott, wenn ihr mal vor 10 Jahren da gewesen wärt, dann hätte ich mich vielleicht auch getraut und ein Kind privat, also allein bekommen, und wäre jetzt nicht in dieser Misere. Oder die nächste schreibt, ich habe auch so einen unglaublichen Kinderwunsch. Jeder Sex fühlt sich für mich wie nach einer Vergewaltigung an, aber ich wünsche mir so sehr ein Kind.
Oh Gott.
Die nächste, dann haben uns schon 2 oder 3 Nachrichten in den letzten Jahr erreicht. Hey Mädels, ich wollte euch nur sagen, tatsächlich habe ich morgen endlich meinen Termin mit der Kinderwunschbehandlung. Ihr habt mir so Mut gemacht. Oder hey, heute Abend habe ich es meinen Eltern erzählt. Also wo wir so merken, wir bewegen da auch wirklich was.
Ja, und da sind wir bei den 95% oder 97% des Kuchens, die nicht verschimmelt sind. Und darauf sollte der Fokus liegen. Und gibt euch das Motivation so für eure Arbeit?
Absolut. Total. Total. Und trotzdem wollen wir ja doch immer wieder gerade stellen, wir sind jetzt nicht die, die hingehen und sagen so, das ist jetzt das neue Bild, Mutter zu sein.
Überhaupt
nicht. Nein, nur, man die muss ja den Horizont erweitern. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich finde, das sollte einfach genauso einfach irgendwann integriert sein.
Genauso wie wir nicht der Männerwelt abgeschworen haben.
Ja.
Überhaupt nicht. Nur ich möchte einfach nicht ich sage immer, ich habe mein Leben selber in der Hand und in dem Moment, wo ich sage, mir fehlt gerade ein Kind, um glücklich zu sein, sage aber, ich brauche dafür einen Mann, was auch rein biologisch so ist, dann mache ich mich ja voll abhängig und das möchte ich nicht. Und ich bin selbst dafür verantwortlich und wenn ich meinen Traumprinzen in einem Jahr kennenlerne, ist es noch cooler.
Ja. Okay.
Dann ist es ein Add-on.
Ja,
ja, richtig.
Ja. Ja, ich glaube, ein paar Leute werden sich dran reiben, ich brauche ein Kind, um glücklich zu sein. Oder du hast einfach den Wunsch. Also ich glaube nicht, dass du ein Kind brauchst, um glücklich zu sein.
Nein, aber ich für mich sage schon, dass ich in der Situation, wo ich jetzt bin, vom Gefühl her sage, ich möchte in meinem Leben Mama werden und der Zeitpunkt ist jetzt und das möchte ich mir jetzt erfüllen. Ja,
das ist ein selbstbestimmter Wunsch.
Genau,
Wunsch,
voll, das sehe ich auch. Genau, ja. Das sehe ich total. Und eigentlich ist es ja eine Art, dich zu entlasten und potenzielle Beziehungspartner zu entlasten. Ja. Weil du ja sonst immer in eine Beziehung gehst oder in ein Kennenlernen mit, jo, ich lerne dich nicht nur kennen, weil ich mit dir zusammen sein will, sondern weil ich auch unbedingt dein Samen will.
Und das ist genau der Punkt, den ich eben nie wollte.
Genau. Mhm.
Auf Männersuche zu gehen mit einem eigentlich anderen Hintergedanken, dann lernst du die Männer doch gar nicht mehr richtig kennen, sondern eigentlich hast du doch nur, eigentlich fährst du doch schon das Schema F ab. Okay, kann der für ein Kind sorgen? Okay, hier und da. Das ist, finde ich, ist auch voll die falsche Herangehensweise.
Was dann, also was zum Beispiel auch an Kritik kommt, wenn Lara das jetzt auch so äußert, ne, ich wünsche mir ein Kind und ich erfülle mir diesen Wunsch, kommt oft, boah, das ist so egoistisch. Mhm. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich frage mich, was ist denn daran egoistischer, als wenn eine Frau losgeht und sich einen Mann sucht und zwar auf erster Ebene scheint irgendwie alles zu passen und ich kriege ein Kind. Weil das ist ja genauso egoistisch. Man sucht sich einen Mann, mit dem es wahrscheinlich nicht so passt. Ich rede jetzt wirklich von dem Fall. Ich rede nicht von dem Fall, es finden sich zwei Leute, sind eine Zeit zusammen und es passt und sie bleiben zusammen. Aber deswegen finde ich das immer total, total einfach zu sagen, ja, das ist aber egoistisch ohne Mann.
Was ist denn an Egoismus schlimm in dem Zusammenhang? Also das ist, was mich so...
Ja, ich glaube, die aufs Kind. Ich glaube, deren Problem ist eher so, dass ich quasi meine Bedürfnisse über die des Kindes stellen würde in Form von...
Das Kind gibt's doch gar nicht.
Ja, aber die sagen dann, ich entscheide, ein Kind zu bekommen und entscheide...
Das Kind gäbe es ja aber dann sonst gar nicht.
Aber ich entscheide ja quasi vorher per se schon, dass es seinen leiblichen Vater erstmal nicht kennenlernt.
Und das ist egoistisch.
Und das sagen viele ist Egoismus.
Die Frage ist, ob es nicht auch egoistisch ist, auf Biegen und Brechen ein Kind mit einem Mann zu bekommen, dessen Vater hinterher, also wo es dann, nicht, dass der Vater sich nicht kümmert, aber wo es dann nicht nur kriselt.
Ist es nicht auch egoistisch, dieses Kind überhaupt nie zur Welt kommen zu lassen? Ja. Also da gibt es ja
das philosophische Ansatz. Das ist immer im Auge des Betrachters und
oder im Auge der einäugigen Schlange, nein. Sorry. Ja, es war cool, mit euch da mal reinzugucken ins Thema, weil ihr habt mir auf jeden Fall ein paar neue Perspektiven drauf gegeben und ich finde es ganz spannend. Also auf jeden Fall merkt man, dass ihr euch damit auseinandergesetzt habt. Ich meine, macht ihr auch beruflich, ne?
Ja.
Wo findet man euch nochmal?
Auf Instagram heißen wir das Twin Team. Genau, und wir haben jetzt vor kurzem, was heißt vor kurzem? Auch im Juni, haben wir auch unser erstes eigenes Buch rausgebracht,
wo wir eigentlich all die Themen nochmal zusammengefasst haben.
Genau, es ist auch eine kleine Biografie, weil auch ganz oft so, ja, die Frage hochkam, so, wer seid ihr eigentlich? Und wie seid ihr groß geworden und was habt ihr erlebt, um heute so klar euren Standpunkt zu vertreten? Und auch diese ganzen Influencer-Vor- und Nachteile und genau, das ist nochmal so eine Zusammenfassung.
Wie heißt das Buch?
Hashtag Doppelleben.
Hm. Ah, okay. Bei welchem Verlag?
Bei Mindful Books. Spieler Media.
Okay. Sehr, sehr cool. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass ihr da wart.
Sehr gerne. Danke.
Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Hallo, ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Ihr kennt uns vielleicht schon vom True-Crime-Podcast Mord auf Ex.
Eigentlich sprechen wir da ja jede Woche über Verbrechen. Mhm. Aber da gibt es ja noch ein anderes Thema, das die Menschen und uns schon immer fasziniert hat.
Die Liebe. Krasse Geschichten, die wirklich passiert sind. Bonnie und Clyde zum Beispiel.
Cleopatra und Caesar.
Oder Diana und Charles.
Oder halt Camilla.
Liebe gibt's bei True Love aber auch nicht nur im klassischen Sinne. Es geht auch um Familie, um die Liebe zum Beruf oder sich selbst oder Freundschaft.
Am besten sind ja auch die Filme, wo dann am Ende steht, nach einer wahren Begebenheit. Mhm. Das sind so Geschichten, die kannst du dir eigentlich gar nicht ausdenken.
Ja.
Und das gibt's jetzt eben als Podcast. Und das Ganze heißt True Love.
Ja, der Name sagt's eigentlich schon, aus True Crime wird True Love. Krasse Geschichten, Plot-Twists und verrückte Protagonisten. Es ist also in anderen Worten ein Podcast für alle, die True Crime hassen, aber auch für alle, die True Crime lieben. Macht euch bereit für ein neues Podcast-Genre, True Love. Oh, ich kann es gar nicht abwarten, euch die Geschichte zu erzählen von zum Beispiel dem Jungen, der nach seiner Mutter gesucht hat, jahrelang, auch wenn ich wahrscheinlich dabei heulen werde.
Oder die Geschichte von Sissy, also der Film ist nichts dagegen.
Ab dem 20. Oktober, überall wo es Podcasts gibt, True Love, echte Geschichten, wahre Liebe.
Voller Werbespruch, oder?
Ja, aber es ist auch schön, der Podcast macht ja glücklich.
Ja, deswegen jetzt am besten direkt abonnieren.